Till, du berichtest seit 2014 immer wieder aus der Ukraine, bist regelmäßig selbst vor Ort. Was würdest du sagen, wie hat sich die Situation in den letzten Monaten verändert?
Ja, die Situation hat sich in den letzten Monaten sehr verschlechtert für die Menschen der Ukraine. Jetzt gerade im Winter, es ist einer der härtesten Winter seit 10 Jahren, sind Großstädte wie Kiew für viele Menschen direkt unbewohnbar geworden. Also 600.000 Menschen haben Kiew verlassen, weil viele Wohnungen gibt es keinen Strom mehr, kein fließendes Wasser und keine Heizung. Und es kommt daher, dass eben Russland gezielt seit Monaten die zivile Energieinfrastruktur angreift, um eben genau das zu erreichen, dass Menschen in ihren Wohnungen nicht mehr leben können, wenn es draußen bis zu minus 20 Grad hat. Und es trifft nicht nur Kiew, es trifft eben auch Kharkiv zum Beispiel. Und die Luftangriffe auf die Ukraine erfolgen flächendeckend, also auch im Westen des Landes. Und im Osten des Landes, da werden durch russischen Beschuss ganze Städte und Dörfer völlig ausradiert.
Gibt es irgendwas, was dich zuletzt besonders beeindruckt hat im Land?
Ja, was mich am meisten beeindruckt an der Ukraine sind die Menschen und wirklich ihre Liebe zur Freiheit. Weil sie wissen genau, was es bedeutet, wenn sie sich Russland ergeben müssten, dann würden sie in einer brutalen Diktatur leben, so wie es eben schon in den besetzten Gebieten der Fall ist. Dort werden die Menschen entrechtet, es gibt systematische Folter, zigtausende sind spurlos verschwunden. Wer sich weigert, russischer Staatsbürger zu werden, der kommt nicht mehr ins Krankenhaus, der kann nicht mehr an die Universität gehen. Und es fängt jetzt auch an, dass sie eben ihr Hab und Gut verlieren. Also dass zum Beispiel Wohnungen beschlagnahmt werden und russische Soldaten weitervergeben werden. Und die Ukrainer lieben die Freiheit und lieben die Demokratie. Und sie kämpfen eben weiter, auch wenn sie jetzt sehr, sehr müde geworden sind von diesen 4 Jahren der Vollinvasion. Es kaum eine Familie gibt, die niemanden hat oder wo die Menschen niemanden kennen, der nicht sein Leben im Krieg gelassen hat.
Du hast den kalten Winter schon angesprochen und dass eben Russland immer wieder die Energieinfrastruktur angreift, lahmlegt. Was bekommst du vor Ort mit? Also wie geht's den Menschen? Was berichten die dir?
Ja,
also
ich war gerade in Kiew und habe da eben Reportagen gemacht über diesen harten Winter für die Menschen, über diese Kälte, die Putin als Waffe gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Teilweise habe ich es auch ein bisschen am eigenen Leib erfahren, weil in dem Hotel, wo ich war, gab es zum Beispiel auch Blackout, dann ging kein Strom mehr, kein Aufzug mehr, selbst die elektrische Türe, der Eingang zum Hotel, den musste man mit Gewalt aufdrücken. Alles war dunkel, aber es war für mich eben nur eine kleine Zeit. Ich habe nicht meine Familie dort und für die Menschen von Kiew bedeutet es aber, durch die Reihe durch kann man fast sagen, dass sie nur rationierten Strom haben, also für wenige Stunden am Tag, 3-4 Stunden. Oft gibt es kein Wasser, kein fließendes oder keine Heizung und kaum ist was repariert, ist es schon. Dann wäre der Fall, dass Russland den nächsten Angriff fliegt mit Drohnen und Raketen, um reparierte Kraftwerke zum Beispiel wieder zu beschädigen. Das ist ja Ziel und Zweck der russischen Angriffe, dass man eben für die Zivilbevölkerung das Leben so unleidlich wie nur irgend möglich macht. Aber die Menschen reagieren darauf, also der Zivilschutz zum Beispiel und Hilfsorganisationen, die bauen Wärmepunkte auf vor besonders betroffenen Wohnblocks zum Beispiel, da können sich dann die Menschen aufwärmen, können ihre Smartphones aufladen gegen heißen Tee oder Kaffee oder eine gute Suppe. Und was mich noch beeindruckt hat, trotz allem lassen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht die Freude am Leben nehmen. Und ich war zum Beispiel am Sonntag dann mal am Dnipro am aufgestauten, die Kiewer See heißt es, ist wie ein kleines Meer, doppelt so groß wie der Bodensee. Und weil es so kalt war, war es wirklich komplett gefroren. Da konnte man sogar mit Autos drauf fahren. Da haben ein paar junge Kerls sind dann in der Ferne gedriftet. Und da haben sie zum Beispiel dann DJs einfach ihren Pult aufgebaut, an einen kleinen Generator angeschlossen und die Leute haben ein bisschen gefeiert und für einige Stunden den Krieg vergessen. Aber klar, der war dann abends wieder da, wenn sie in ihre kalten Wohnungen zurückgekehrt sind und nachts, wenn der nächste Alarm gekommen ist und sie vielleicht in der Metrostation übernachten mussten.
Aus dem Krieg ist ja ein richtiger Drohnenkrieg geworden inzwischen. Wie ist das für dich als Journalisten? Du bist ja im Moment auch wieder da. Ist es für dich auch gefährlicher geworden und wie gehst du damit um?
Also der Drohnenkrieg, der betrifft natürlich auch meine eigene Sicherheitslage. In Kiew zum Beispiel kommen ja diese großen Langstreckendrohnen der russischen Armee zum Einsatz. Shahets und die weiterentwickelten Shahets, Geran heißen die, die mittlerweile teilweise schon auf Düse fliegen, nicht mehr auf Propellermotoren. Und man hat jetzt halt schon fast in jedem Stadtviertel von Kiew eben Gebäude, die Treffer erhalten haben zum Beispiel. Aber nochmal eine ganz andere Situation ist es für mich natürlich, wenn ich in den Kampfgebieten bin, im Donbass zum Beispiel oder im Süden des Landes. Da kommen kleine Kamikaze-Drohnen zum Einsatz. Das sind ja letztendlich oft zivile Sportdrohnen, auf denen zum Beispiel Panzerfaustgranaten aufgeschraubt sind. Und die jagen dann wirklich Menschen direkt, also Zivilisten auch. Und da nehmen sie auch keine Rücksicht, auch selbst wenn sie wüssten, ich bin Journalist, weil ich mich ja gekennzeichnet bin durch ein Badge. Und da habe ich schon Situationen gehabt, da musste ich mit meinem Kollegen dann auch Schutz suchen. Also da waren dann russische Drohnen in der Luft, dann hieß es schnell zu laufen und sich zu verstecken. Und für die Menschen ist das natürlich wirklich die Hölle. Und der Krieg selber hat sich auch komplett geändert. Also über den Köpfen der Soldaten zum Beispiel an der Front, da findet wirklich eine Evolution des Todes statt. Und wer die bestentwickelsten Drohnen hat, mit der größten Reichweite, der wird dann auch mit das Rennen machen da drinnen.
Du hast immer wieder auch direkt von der Front berichtet. Ist das jetzt überhaupt noch möglich für dich als Journalisten?
Ja, die Front, die muss man erst mal definieren. Was ist Front? Also klar, da gibt's die Schützengräben der Infanterie, das ist schon noch so. Aber letztendlich ist die Front jetzt ein regelrechtes Kampfgebiet geworden, also wo eben in der Todeszone von bis zu 20 Kilometern auch hinter der ersten Linie noch Granaten einschlagen von der Artillerie, aber vor allen Dingen auch Drohnen im Einsatz sind, die dort eigentlich ziviles Leben unmöglich machen, weil es zu gefährlich ist. Also das ist auch Ziel des russischen Angriffskriegs, da wirklich ganze Gebiete zu entvölkern. Und da war zum Beispiel eine Stadt, die heißt Konstantinowka, da war ich vor einem Jahr noch, da war es ein sicherer Platz, wenn ich da von der Front gekommen bin, von den Frontabschnitten, zum Beispiel nahe Bachmut oder Chasiv Yar, dann war man da wieder in Sicherheit, hat man seinen Helm ausgezogen, seine Weste. Jetzt ist es halt völlig menschenleer. Das letzte Mal war ich vor 4-5 Monaten dort und da war niemand mehr. Man da und Einschläge gehört, es waren Kampfdrohnen praktisch zu hören und Aufklärungsdrohnen und innerhalb von kürzester Zeit. Also hat sich da eine Stadt komplett entvölkert und ist jetzt in großen Teilen auch zerstört.
Vielleicht kannst du noch was zu deinen Kontakten zu Soldaten sagen. Also wie geht's denen jetzt im Winter an der Front? Die sind ja teilweise sehr lange am Stück im Einsatz.
Ja, die Soldaten, die bin ich natürlich im Gespräch. Ich fahre ja vor Ort dann auch hin, spreche mit Besatzungen von Artillerieeinheiten zum Beispiel oder auch mit Drohnenpiloten. Die erleben natürlich auch einen sehr harten Winter. Oft ist es einfach auch schwer, sie zu versorgen, also das mit Munitionsnachschub zum Beispiel oder Lebensmittel, das läuft dann teilweise auch schon über Landdrohnen. Dann kann man eben minimieren, dass dabei andere Soldaten ums Leben kommen, indem sie eben die Logistik bedienen. Und sie sind natürlich auch abgekämpft. Also es gibt zu wenig Soldaten an der Front. Und ich habe oft mit Soldaten gesprochen, die teilweise seit 8 oder 9 Jahren schon kämpfen. Der Krieg läuft ja erst schon seit 2014. Der ist ja nicht erst 22 zum Laufen gekommen. Der ist ja bloß eskaliert sozusagen und hat eine neue Stufe angenommen. Aber der Krieg selber läuft seit 2014. Und dass er eben eskalieren konnte, das lag auch daran, dass wir 8 Jahre lang weggeschaut haben, was Russland eben da in der Ukraine treibt. Und dadurch, dass wir immer weiter Erdöl und Erdgas abgekauft haben, haben wir unseren Teil dazu beigetragen, dass Russland auch diesen Krieg anfangen konnte, weil er ihn so finanzieren konnte.
Wenn du dir die Berichterstattung in Deutschland anguckst, was würdest du sagen, welche Themen kommen deiner Meinung nach zu kurz?
Ja, welche Themen kommen zu kurz? Also ich kann nur sagen, ich arbeite, ich versuche eben den Krieg anhand der Menschen zu erzählen, denen ich begegne. Also einfach ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und wie sie da eben bestehen in diesem Kampf gegen Russland. Ich denke, was zu kurz kommt, ist vielleicht auch, was in Russland eigentlich passiert. Wie die Gesellschaft dort militarisiert wird. 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche sind in der Jugendarmee und lernen da das Töten. Also die werden da wirklich militärisch gedrillt, wie früher bei der HJ. Die gesamte Wirtschaft in Russland wird auf einen großen Krieg umgestellt. Dass Russland zum Beispiel in einer Nacht 1000 Drohnen und Raketen schicken kann, zeigt eben, dass dieser Umbau voll am Laufen ist. Das ist keine Erfindung, die man da hat, das sind wirklich, da liegen die Daten vor und das passiert leider recht wenig. Da müsste einfach viel mehr passieren, zum Beispiel in Schweden. Da setzen sich die Menschen damit auseinander, was eben Russland bedeutet, Putins Russland, den Imperialismus und die aggressiven Ziele, die er sich gesetzt hat. Und das war eben ein Grund, dass Schweden der NATO beigetreten ist und ein Konsens da war bei allen demokratischen Parteien, dass das der richtige Schritt ist. Und nur zum Hintergrund, Schweden ist seit den napoleonischen Kriegen neutral. Die haben genau gewusst, warum sie das machen. Und dieses Erkenntnis oder dieses Auseinandersetzen, das findet leider in Deutschland nur ansatzweise statt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil aus meiner Sicht eben Putin nicht nur die Ukraine will, sondern eine Hegemonialmacht sein will für ganz Europa.
Und nochmal zu dir, wo finden wir mehr über deine Arbeit? Wo finden die Leute Informationen, vielleicht auch Artikel und Fotos?
Also ich berichte für mehrere Redaktionen von großen Regionalzeitungen. Mein Heimatstall ist die Pressedruck aus Augsburg zum Beispiel. Da gehört das Obermain-Tagblatt auch mit zur Familie oder die Mainpost zum Beispiel und andere Zeitungen, aber auch beim Fränkischen Tag zum Beispiel im Coburger Tageblatt oder in der Neuen Presse erscheinen regelmäßig meine Reportagen aus der Ukraine. Dann habe ich noch eine Wandausstellung von Fotos und natürlich gebe ich auch Bücher raus. Vor 1,5 Jahren erschien das Buch Europas Front, Krieg in der Ukraine. Und jetzt im Ende Februar erscheint ein neuer Band, auch im Ibidem Verlag. Der heißt Widerstand, Freiheitskampf der Ukraine und ist dann im Buchhandel erhältlich oder bei ibidem.eu direkt auf der Homepage vom Verlag.
Danke, Till, für deine Zeit und alles Gute.